Na, endlich. Trumpf.
Wieder krepiert eine Granate.
Das sind nicht unsere Franzosen.
Ein Granatsplitter fliegt krachend gegen die Tür des Unterstands. Das Telefon klingelt.
Alles in den Laufgang!
Wir stürzen in den Gang, der vom Unterstand seitlich in den Berg sich gräbt. Die Decke über unseren Köpfen ist kaum 30 cm dick. Darüber liegen Balken und Wellblech. Jeder Volltreffer wird uns zu Brei schlagen. Von ungeheurem Krach und Getose zittert der Unterstand. Unser zweites Munitionsdepot ist in die Luft geflogen. 2 Stunden trommeln die Geschosse über unseren Köpfen. Das Warten lähmt. Jetzt antworten unsere schweren Geschütze.
Zwei müssen aus.
Josef und ich springen den Abhang hinauf. Kugeln und Splitter surren und pfeifen. Wir erreichen den Beobachterstand. Das feindliche Feuer hat nachgelassen. Ab und zu wühlen sich Granaten in unseren Berg. Zeitzünder. Braune Staubgeysire schießen in die Luft. Wir sehen uns die Bescherung an.
Schwindel.
Der Krieg. Unser Zugführer ist Student der Medizin. Früher war er Kadett. Er wurde aus dem Kadettenhaus verwiesen und musste den Soldatenrock ausziehen. Im Krieg hat man ihn zum Offiziersstellvertreter befördert. Er trägt Leutnantsabzeichen. Wir spotten über seine Eitelkeit, seinen Dünkel, seinen Größenwahn. Als er einmal an mir vorbeigeht, grüße ich ihn nicht stramm und militärisch genug. Am nächsten Tag verliest er beim Rapport seinen Befehl.
Toller, tritt bis auf Weiteres jeden Tag um 11 Uhr 15 Minuten mit kriegsmäßig gepacktem Tornister beim Beobachterstand an.
Um 11.15 Uhr bin ich im Beobachterstand. Der Leutnant sitzt am Tisch und liest. Ich melde mich.
Die Strümpfe sind nicht vorschriftsmäßig gepackt. Zurück und nochmal antreten.
Ich renne den Abhang hinunter, der in dieser Zeit von Schrapnells bestrichen ist. Schwitzend laufe ich in den Unterstand, packe wieder den Tornister, laufe wieder hinauf.
Wo ist denn das Verbandszeug?
Ich habe es liegen lassen.
Zurück.
Wieder renne ich hinunter, wieder renne ich hinauf. Das Blut kocht mir vor Wut. 3 Tage wiederholt sich das erbärmliche Spiel. Ich melde mich beim Major des badischen Zuges, dem unsere Geschütze zugeteilt sind.
Kriegsfreiwilliger Toller zum Rapport.
Ich habe den Dienstweg übersprungen. Der Major müsste mich einsperren. Ich erzähle ihm, was geschehen ist. Er schweigt. Ich weiß, auch er mag den falschen Leutnant nicht.
Setzen Sie sich und trinken Sie einen Schnaps. Was sollen wir mit Ihnen anfangen?
Weg möchte ich, Herr Major.
Wohin?
Am liebsten zur Infanterie.
Warum zur Infanterie? Was haben Sie gegen die Artillerie?
Wir schießen und wissen nicht auf wen. Die drüben schießen, wir wissen nicht wer. Ich will den Feind sehen, gegen den ich kämpfe.
Sie schreiben Gedichte?
Zu Befehl, Herr Major?
Wohl moderne. Als Dichter Kampf der Romantik. Als Soldat wünschen Sie sich einen kleinen romantischen Krieg. Hm? Prost.
Prost, Herr Major.
Wohin wollen Sie?
Zu den Revolverkanonen im Priesterwald.
Meinetwegen. Wenn Sie davonkommen, schicken Sie mir Ihre neuen Gedichte.
Zu Befehl, Herr Major.
Zerschossener Wald. 2 armselige Worte. Ein Baum ist wie ein Mensch. Die Sonne bescheint ihn. Er hat Wurzeln. Die Wurzeln stecken in Erde. Der Regen wässert sie. Die Winde streichen über sein Geäst. Er wächst. Er stirbt. Wir wissen wenig von seinem Wachsen und noch weniger von seinem Sterben. Ein Wald ist ein Volk. Ein zerschossener Wald ist ein gemeucheltes Volk. Die gliedlosen Stümpfe stehen schwarz im Tag, und auch die erbarmende Nacht verhüllt sie nicht. Selbst die Winde streichen fremd über sie hinweg.
Lieb Vaterland, magst ruhig sein.
Durch einen dieser zerschossenen Wälder, die überall in Europa verwesen, den Priesterwald, ziehen sich die Schützengräben der Franzosen und der Deutschen.
Magst ruhig sein, Vaterland, magst ruhig sein. magst ruhig's Vaterland, magst ruhig sein und treu die Wacht. Die Wacht am Westen.
Wir liegen so nah beieinander, dass wir, steckten wir die Köpfe aus den Gräben, miteinander sprechen könnten, ohne unsere Stimme zu erheben. Jeden Abend habe ich Dienst im Graben bei der Infanterie. Ich bin Unteroffizier geworden. Heute sind wir 10 Mann, morgen 8. 2 haben Granaten zerfleischt. Wir begraben unsere Toten nicht. Wir setzen sie in die kleinen Nischen, die in die Grabenwand geschachtet sind, für uns zum Ausruhen. Wenn ich geduckt durch den Graben schleiche, weiß ich nicht, ob ich an einem Toten oder einem Lebenden vorübergehe. Hier haben Leichen und Lebende die gleichen grau-gelben Gesichter. Eines Nachts hören wir Schreie. So als wenn ein Mensch furchtbare Schmerzen leidet. Dann ist es still. Wird einer zu Tode getroffen sein, denken wir. Nach einer Stunde kommen die Schreie wieder. Nun hört es nicht mehr auf. Diese Nacht nicht, die nächste Nacht nicht. Nackt und wortlos wimmert der Schrei. Wir wissen nicht, dringt er aus der Kehle eines Deutschen oder eines Franzosen. Der Schrei lebt für sich, er klagt die Erde an und den Himmel. Wir pressen die Fäuste an unsere Ohren, um das Gewimmer nicht zu hören. Es hilft nichts. Der Schrei dreht sich wie ein Kreisel in unseren Köpfen. Er zerdehnt die Minuten zu Stunden, die Stunden zu Jahren. Wir vertrocknen und vergreisen zwischen Ton und Ton. Wir haben erfahren, wer schreit, einer der Unsern. Er hängt im Drahtverhau, niemand kann ihn retten. 2 haben es versucht, sie wurden erschossen. Irgendeiner Muttersohn wehrt sich verzweifelt gegen seinen Tod.
Zum Teufel, warum macht er so viel Aufhebens? Wir werden verrückt, wenn er noch lange schreit.
Der Tod stopft ihm den Mund am 3. Tag. Ich sehe die Toten. Und ich sehe sie nicht. Als Knabe habe ich auf Jahrmärkten Schreckenskammern besucht, darin in wechselnden Figuren die Kaiser und Könige, die Helden und Mörder des Tages gezeigt wurden. Die gleiche Unwirklichkeit, die Grauen zeugt aber kein Mitleid, haben die Toten. Ich stehe im Graben, mit dem Pickel schürfe ich die Erde. Die stählerne Spitze bleibt hängen, ich zerre und ziehe sie mit einem Ruck heraus. An ihr hängt ein schleimiger Knoten. Und wie ich mich beuge, sehe ich, es ist menschliches Gedärm. Ein toter Mensch ist hier begraben.
Ein toter Mensch.
Warum zwingen diese Worte zum Verweilen? Warum pressen sie mein Hirn mit der Gewalt eines Schraubstocks? Warum schnüren sie mir die Kehle zu und das Herz ab? 3 Worte wie irgendwelche 3 anderen. Ein toter Mensch. Ich will endlich diese 3 Worte vergessen. Was ist nur an diesen Worten? Warum übermächtigen und überwältigen sie mich? Ein toter Mensch.
Und plötzlich, als teile sich die Finsternis vom Licht, das Wort vom Sinn, erfasse ich die einfache Wahrheit Mensch, die ich vergessen hatte, die vergraben und verschüttet lag, die Gemeinsamkeit, das Eine und Einende.
Ein toter Mensch. Nicht ein toter Franzose, nicht ein toter Deutscher, ein toter Mensch.
In dieser Stunde weiß ich, dass ich blind war. In dieser Stunde weiß ich endlich, dass alle diese Toten, Franzosen und Deutsche, Brüder waren. Und dass ich ihr Bruder bin.
Nun kann ich an keinem Toten mehr vorbeigehen, ohne innezuhalten. Sein Antlitz zu betrachten, dessen erdige Patina, eine undurchdringliche Mauer, ihn der vertrauten Zeit entrückt.
Wer warst du? Von wo kommst du? Wer trauert um dich?
Niemals frage ich, warum musstest du sterben? Niemals, wer ist schuld? Ich hole Kaffee aus der Feldküche. Am Wegrand sitzt ein Soldat, ein Knabe, dem die graue Uniform um die mageren Glieder schlottert, als gehöre sie nicht ihm, sondern seinem Vater. Und er trage sie zu kindlichem Spiel. Der Knabe weint. Er schlägt die Hände vors Gesicht. Er presst die Nägel in die Handwurzeln.
Ich
berühre seine Schultern. Er weist mit müder Bewegung des Kopfes nach rückwärts. Dort liegt ein zweiter Knabe. Eine Mütze bedeckt sein Gesicht. Ich hebe die Mütze auf. Blonde Strähnen fallen wirr auf die gewölbte Stirn. Die Augen im schmalen, kantigen Gesicht sind geschlossen. Der Mund, das Kinn. Aber das ist blutiger Brei. Der Knabe ist tot.
Er war mein Freund.
Die beiden gingen in eine Schule, in eine Klasse.
Er war ein Jahr jünger als ich. 17. Ich meldete mich freiwillig, er durfte nicht.
Seine Mutter wollte es nicht erlauben, er war der einzige Sohn. Er schämte sich, er bettelte, endlich gab seine Mutter nach.
Vor einer Woche kamen wir ins Feld. Jetzt ist er tot. Was soll ich seiner Mutter schreiben?
Schreib, er hat seine Pflicht getan, will ich sagen. Aber ich sag's nicht. Im Munde bleibt ein fader Geschmack. Ich packe die scheppernden Kaffeetöpfe. Schreib ihr gar nicht. Hör auf zu heulen, Junge. Dreizehn Monate bleibe ich an der Front. Die großen Empfindungen werden stumpf. Die großen Worte klein. Krieg wird zum Alltag. Frontdienst zum Tagwerk. Helden werden Opfer. Freiwillige Gekettete. Das Leben ist eine Hölle. Der Tod eine Bagatelle. Wir alle sind Schrauben einer Maschine, die vorwärts sich wälzt, keiner weiß wohin. Die zurück sich wälzt, keiner weiß warum. Wir werden gelockert, gefeilt, angezogen, ausgewechselt, verworfen. Der Sinn ist abhanden gekommen. Was brannte, ist verschlackt. Der Schmerz ausgelaugt. Der Boden, aus dem Tat und Einsatz wuchsen, eine öde Wüste. Ich erkranke, Magen und Herz versagen. Ich komme ins Lazarett nach Straßburg, in ein stilles Franziskanerkloster. Schweigsame, freundliche Mönche pflegen mich.
Ich bin kriegsuntauglich.
Ich studiere an der Universität München. Maßlos ist mein Eifer. Immer ist mein Ohr gespannt. Paragraphen und Pandekten, Formen und Stile müssen ein Geheimnis bergen. Ein Gesetz, einen Sinn. Ich vergnüge mich im literaturgeschichtlichen Seminar des Professor Kutscher. Einmal in der Woche lädt Kutscher die Studenten in ein Gasthaus. Thomas Mann, Karl Henkel, Max Halbe lesen aus ihren Werken. Frank Wedekind singt im harten Staccato seine herrlichen, diabolischen Balladen. Nachher gehen wir stundenlang durch die nächtlichen Straßen, wir schleudern uns die Modeworte der Literaturkritik an den Kopf, wir verteidigen und verdammen Schriftsteller und Werke. Jeder hat die Schublade voll mit Manuskripten. Jeder träumt vom Ruhm, jeder hält sich für begnadet und auserwählt. Ich wandere durch den Vorfrühling des englischen Gartens. Schneeglöckchen blühen. Krokus. Die ersten Veilchen. An den Bäumen die jungen Knospen treiben im steigenden Saft. Zart leuchtet der hellgrüne Samt der weiten Rasenflächen. Vom japanischen Pavillon sitzen junge Frauen in hellen Kleidern. Kinder singen, Musik spielt. Froh sind die Menschen. Ich atme den Frieden und die Sonne. Alles ist neu und beseligend. Wärme und Stille und Bücher und Worte der Freunde, die Fürsorge der Wirtin, das heiße Bad, das Bett.
Ich will den Krieg vergessen.
Aber ich kann ihn nicht vergessen. 4 Wochen, 6 Wochen geht es. Plötzlich hat er mich wieder überfallen. Ich begegne ihm überall. Vor dem Altar des Matthias Grünewald sehe ich durch das Bild den Hexenkessel im Priesterwald, die zerschossenen, zerfetzten Kameraden. Krüppel begegnen mir auf meinen Wegen, schwarz verschleierte, vergrämte Frauen. Die Flucht war vergeblich. Sie liegt still an meiner Seite. An den offenen Läden flackert der laue Nachtwind.
Du zitterst.
Schließ die Läden bitte.
Das Singen auf der Straße?
Der Frost.
Was hast du, Liebes?
Werden die Toten in Särgen begraben? Draußen?
In Zeltdecken.
Immer?
Im Massengrab nicht.
Ich habe so Angst vor der unentrinnbaren Kälte, dass auch dieses stirbt. Dies bisschen gute Wärme.
Umarm mich.
Ich liebe dich. Mein Freund ist gefallen, Frau Wetter.
Eine Jugend in Deutschland von Ernst Toller. Teil 1: Jugend. Toller, Steven Scharf. Kindermädchen- und Frauenstimme: Elisabeth Wasserscheid. Ernst: David Herber. Stanislaus: Philipp Götz. Mutter: Annette Paulmann. Jule: Anna-Barbara Kurek. Maria: Julia Leubel. Männerstimmen: Maximilian Brückner, Paul Herwig, Michael Tregor. Sergeant Stefan Wilkening. Soldat Wolfgang Menardi. Leutnant Oliver Losehand. Josef Andreas Bittel. Sebastian Michael A. Grimm. Major André Jung. Junge Ferdinand Schmidt-Modrow. Freundin Brigitte Hobmeier. Komposition Jakob Diehl. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2008. Redaktion Katharina Agathos.
Okay, die Garnett. Kom even. En Arie, Petersen zijn al klaar voor de voorstelling Veilige Haven, die nu zo gaat beginnen. Ik kan er even heel iets korts over zeggen. Dat is een danstheatervoorstelling. En het is ook een zoektocht naar een veilige plek. Nou, in deze tijd zijn ontzettend veel mensen op zoek naar een veilige plek. Dat is natuurlijk, ja, dat is vreselijk. Vind ik vreselijk. Maar deze plek waar zij naar op zoek zijn, dat, ja, gaan ze betreden, voorzichtig. Ze gaan naar een veilige plek waar ze zich thuis voelen. Nou, zoek dat maar eens in deze tijd. Dat is best heel moeilijk. En we gaan nu die voorstelling zien. Ik ben ontzettend benieuwd. En ik verheug me er enorm. Trouwens, ik ben een enorme fan van hen. Ze hebben ook in de film Jack Kerouac in Ruigoort. Een paar jaar geleden is die film opgenomen. En daar hebben ze een belangrijke rol in gedanst, mag ik wel zeggen. En sinds die tijd ben ik fan van hen. Hier zijn ze. Carmee en Arie. So. So. Het verhaal vertellen van een jonge man. Een doodgewone jonge man. Uit een doodgewone straat. In een doodgewone huis. En alle dromen van de wereld. Sorry. En het is in het jaar 1870. 1914 misschien. 1940. En die doodgewone jongeman. Misschien vandaag de dag kreeg een mortierwapen in zijn handen gedrukt. En op het moment dat hij schoot, viel het dunne schilletje van schaar. Shellshock, shellshock, shellshock. Zijn hersens konden de klap niet aan. Hij probeerde zijn verhaal te vertellen. Hij kreeg het niet uit zijn strot. Doodgewone straat. Shellshock nog steeds niet herkend als een zenuwaandoening. Moederskindjesyndroom wordt het genoemd. Niet een real man, geen echte man. Een doodgewone jongen. Huisje, boompje, beestje. Mensen keken hem vreemd aan. Druk, 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 ik snap het wel. Wie luistert naar een verhaal? Een eenzame oude gek. Vooruit naar alle dromen van de wereld. Op zoek naar de liefde natuurlijk. Wie zoekt er niet naar de liefde? En hij keek naar het meisje. En hij hoopte dat zij naar hem toe keek. Ze schonk geen aandacht aan hem, dat besefte hij wel en begreep hij wel. Haar handen, haar voeten, haar gezicht. Op zoek naar een veilig plekje, gewoon een huisje, boompje, beestje. Thank you.
En toen kreeg hij een brief. Hij moest naar het front. Die doodgewone jongen. En hij zei, ik kom terug. Natuurlijk kom ik terug. Prachtig liedje. En op het liedje van het ritme van het liedje liep hij. Come on, Johnny, be good. Don't think twice, it's alright. You can be a hero just for one day. Come on, Johnny. Come. Niet nadenken over thuis. Wat je moeder, je zus, je vrouw, je vriendin kan overkomen. De vijand is niet gek. Come on, Johnny. Come on, joh. Come on, Johnny. Tempo. Come on. You can be a hero. Het staat in de sterren geschreven. What the fuck? Come on, Johnny. Waar is dat fucking front? Come on, Johnny. Every bit can be a hero. David Bowie. Met een overgeknoopt overhemd. Je kan altijd kiezen, Jean-Paul Sartre. Met een kop koffie in een Frans café. Je kan niet kiezen, Jean-Paul. Fuck you all. Here I am in the middle of nowhere. Waar zijn godverdomme mijn kameraden dan? Ieder voor zich. Come on, Johnny! Spell M-A-N, Bo Diddley. Hij is een man, man. Vecht met alles wat je hebt. Come on, Johnny. Hoe langer je loopt, hoe gewoner het wordt. Alles verpulvert tot niks. Hoe lang zal hij het nog volhouden? Ja, hij kan de gedachten raden. Tempel! Je moet ze Morris leren, Morris, Morris.
Thank you.
Hallo, schaduw.
Hallo, schaduw.
Hallo, schaduw. Ik ben blij je weer te zien, schaduw. Ik heb je gemist, schaduw. Jij hoort bij mij, schaduw. Zoals het wit en het zwart, de nacht en het donker.
Zoals het wit en het zwart, de nacht en het donker.
Wij horen bij elkaar, schaduw.
Wij horen bij elkaar, schaduw.
Ik was een schaduwloze meneer.
Ik was een schaduwloze meneer.
Wij horen nu bij elkaar.
Wij horen bij elkaar.
Zoals de vriend en de vijand bij elkaar horen. Ik wil niet meer vluchten.
Ik wil niet meer
vluchten.
We moeten omdenken.
Herdenken.
Omvormen.
Samen. Geen ik, geen jij. Bijdenken.
We moeten samen spelen.
Er zit niks anders op. Vertel me jouw verhaal.
En ik luister.
En ik luister naar jou.
Naar jouw verhaal. We moeten opnieuw beginnen.
Opnieuw beginnen. Samenwerken, samen spelen.
Samenwerken, samen spelen. Een plek om je hoofd te kunnen rusten.
Ik zal mijn verhaal vertellen aan jou. Het was een koude nacht. Het sneeuwde licht. De man en de vrouw waren gelukkig in het huis. Maar opwarmen, zei de vrouw. En jij de vuilnisbak dan buiten zet, in die doodgewone straat. Hij pakte zijn pantoffels en zijn ochtendjas. En zette de vuilnis bij de andere bakken, heel doodnormaal van alle buren. Natuurlijk had hij de soldaat wel gezien, maar er helemaal geen aandacht aan gegeven. Tot het fatale schot. En hij zag de soldaat in veranderen in een wrak in het huis waarin hij woonde was verdwenen. Eén simpel schot en de hele wereld stortte in. Hij is keihard gaan rennen, gaan vluchten. Run, 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 run. Sjelsjok, sjelsjok, sjelsjok. In zijn vlucht begreep hij dat hij en de soldaat hetzelfde waren geworden. Slachtoffer en dader waren één. Eén persoon. Shellshock, shellshock. Hij ging terug naar zijn dorp. Hij probeerde zijn verhaal te vertellen. niet uit zijn strop. Het dorp herkende hem ook niet meer. He's a lunatic, liepen de kinderen. He's a lunatic, he's a lunatic. Sluit hem op, riepen de ouderen, sluit hem op. Met dat rare petje op zijn kop. Oh, misschien is het wel een nieuw speler, zei de clown van de straat. En Pierre, die doen allemaal gek. Straatartiesten niet waar. Hij probeerde zijn verhaal te vertellen en te zeggen dat er achter elk mens wel een verhaal gaat. In de krochten van zijn hoofd ontstond een woestijn. Hij liep in die woestijn op zoek naar een boom om tegenuit te huilen. Maar vind maar eens een boom in de woestijn. Hij trok zich steeds meer terug. En het gek is, in die eenzaamheid vond hij een andere ik, een soort opstaan uit de dood. En met al zijn spasmes en tics en vreemde gewoontes ontdekte hij andere ritmes. Die ritmes gaven hem een vrijheid. En hij kwam in zijn dromen natuurlijk een meisje tegen. En hij danste met haar. Haar en hij begreep natuurlijk dat hij nooit zo goed kon worden als zij. Maar het deden hem niet. En hij zag een hond. En hij begreep dat die hond meer begreep dan alle mensen bij elkaar. En hij zag een kat. En een vogel. En een graspriet. Hij werd blij, bedroefd en droef blij. En hij zag een heleboel mensen over. En ze probeerden het te begrijpen. Hij probeerde het natuurlijk ook te begrijpen. Maar er is gewoon niets te begrijpen, denk ik. En toen keek hij naar iedereen en toen dacht hij, ja, hier zitten we nou met z'n allen bij elkaar in een kerk en zo. Zullen we het nog één keer proberen om met z'n allen toch bij elkaar te komen? Ik weet dat jullie al een samenhorigheidsgevoel hebben, maar gewoon hier op de tafel open en bloot. En dan passen er heel veel makke kontjes op één tafel. De rest is ego, mevrouw. Iedereen waant zich groot. Het hoeft niet, hè. Democratie, je mag zelf kiezen. Ah, voilà. C'est toujours la femme. Zullen we nog één keer proberen? Ook al zie je het niet meer zitten. Ook al denk je, het zal mijn tijd wel duren. Ook moet ik er met zachte drap. Maar dan kunnen we er nog steeds mee. Laat die hond ook erbij, hè. Ja, ga er ook maar bij, meneertje. Allee, Hollander zekerheid, het blijft een lange tijd duren, maar... De voorstelling is pas geëindigd als iedereen op die tafel zit. Ik ben het nou zat. Dames en heren, de figuranten. Camille. En de hond. En de figuranten. Dankjewel.
Dank je.
Ik heb de microfoon.
Dankjewel, Camee Frieling en Arie Petersen voor jullie stuk Veilige Haven. Verder dank aan Bab Schons, Swan Vet, Wei-Ying Chu. En natuurlijk Yvonne van Doorn Moeset. En wij, Diana Ozon en Yvonne van Doorn Moeset, gaan verder met het woord op 9 maart. We houden even een winterstop om de kerk... Het wordt hier te koud voor jullie om... dan gaan we daarna weer verder. Wens jullie hele plezierige, warme en gelukkige dagen. En we zien elkaar weer. Yeah.
En ook Martine Corona voor de soep. Die voor altijd heel erg lekker is, moet ik zeggen. En ook mensen achter de bar. Nou, echt iedereen die er is. Ik wil ook het publiek bedanken. Want ze komen toch door de kou hierheen. Ja. Dankjewel. Tot de volgende keer. I love you.
You are listening to Days of the 90s at Radio Distraction.
Para ti, no, no, no hay nada en mi corazón. Para ti, ¿qué va? No queda nada de amor. Creíste tú, no sé por qué. No sé por qué que estaba presa, que estaba presa, que tus encantos me iban a matar. Pero me puse a pensar que no puede un hombre cruel destruir mi vida, destruir mi vida sin razón. De aquel amor que sentí no queda nada, nada, nada para ti, no, no, no hay nada en mi corazón para ti, ¿qué va? No queda nada de amor. Que estaba presa, que tus encantos me iban a matar. Pero me puse a pensar que no puede un hombre cruel destruir mi vida, destruir mi vida sin razón. De aquel amor que sentí no queda nada, nada, nada para ti, para ti. No, no, no hay nada en mi corazón. No queda nada de amor.
So a lot of work to do.
Going to hire the treasure.
Het is het kwijt, maar het blijft toch gezocht. Toen. De geur van geld en toen. Het vindt het verband. Toendra en zoen. Tomeloos. Adellijk. Dodelijk. Glad als een pad.